So, heute haben wir den Abschluss des Galaterbriefes. Galater 6 ist mein Thema. Freiheit ist der Glaube an Jesus Christus, der sich in Taten der Liebe äußert. Das war ja unser Thema. Und heute möchte ich das noch einmal auch beleuchten vom 6. Kapitel her, was denn die Taten der Liebe sind, wie sie ganz praktisch aussehen. Der Galater 5 endete ja genau mit dieser Theorie. Der Geist Gottes bewegt uns und setzt uns frei und führt uns in einen Lebensstil der gelebten Liebe. Das ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Zur Freiheit sind wir berufen und diese Freiheit sollen wir leben und auch mit Leben füllen. Und das 6. Kapitel benennt nun ganz praktisch, wie das denn funktioniert. Wie leben wir denn richtig in gelebter christlicher Freiheit? Er sagt, kümmert euch im Dienst am Nächsten, aktiv umeinander, in der Seelsorge, habt die richtige Einstellung. Wie geht ihr mit Predigern um? Dann gibt es ein wichtiges Prinzip von der Saat und Ernte. Dann gibt er noch einen praktischen Tipp und ganz zum Schluss sagt er, der Paulus, auf die Blickrichtung kommt es an und das ist das Kreuz von Golgatha. Wir haben viel vor, schnallen wir uns an, los geht's. Erster Aspekt, der Dienst am Nächsten in der aktiven Seelsorge. Liebe Freunde, schreibt Paulus, wenn ein Mensch von einer Sünde erreicht wird oder einer Sünde erlegen ist, dann sollt ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesen Menschen liebevoll und in aller Demut helfen und wieder auf den rechten Weg zurückbringen. Und pass auf, dass du nicht selbst in Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz Christi. Machen wir Fehler? Mach ich Fehler? Nie, ist klar. Natürlich mache auch ich Fehler, ist auch völlig klar. Sogar ständig. Wir haben irgendwo ständig irgendwas, was nicht richtig läuft. Machen wir auch bewusst Fehler? Ja, auch das tun wir. Auch ich. Ich weiß genau, was ich jetzt mache oder denke oder sage, ist nicht richtig, aber ich tue es trotzdem. Dafür sind wir Menschen in einer gefallenen Schöpfung, in einer gefallenen, ja, wir können das Heiligste in den unheiligsten Momenten denken und das Unheiligste in den heiligsten Momenten tun. Das ist so. Wir machen Fehler. Und wenn ich es sehe, dass ein Bruder, eine Schwester oder jemand aus der Gemeinde bewusst Fehler macht, dann habe ich eine Verantwortung. Ich darf in aller Liebe, in aller Demut, mit allem dienstbereiten Charakter zu dem anderen hingehen und sagen, du, ich habe da mal eine Frage, lass uns mal reden. Was darf ich nicht tun? Ey, du elender Sünder, du hast da mal gerade wieder Mist gemacht, jetzt wollen wir dir aber mal zack, 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 ne? So nicht. Sondern da steht hier ganz klar, mit einem sanftmütigen Geist, mit Liebe im Herzen, an die Seite des anderen treten, um ihm oder ihr zu helfen, zu verstehen, dass gerade das, was falsch läuft, nicht im Sinne Gottes ist. Wir sind nicht die Polizisten Gottes. Wir meinen es oft, dass wir es sind, aber wir sind es nicht. Gott macht das immer noch selbst, wenn ihm Dinge nicht gefallen. Der kann Feuer aus dem Himmel schicken, wenn er es will. Aber Gott ist zuerst einmal ein gnädiger und barmherziger Gott. Vergessen wir das nie. Und mit dieser Gnade und Barmherzigkeit sollen wir an den anderen Menschen herantreten. Jesus sagt es sehr deutlich in Matthäus 18, wie das so geschehen hat. Ab Vers 15 sagt er, geht hin, du alleine, rede mit deinem anderen, frag doch mal, was da los ist. Vielleicht täuschst du dich ja auch, dann wird der andere dir das schon erklären. Aber sucht erstmal das Gespräch und dann findet eine gemeinsame Lösung. Tut ihr es nicht, okay, dann können wir immer noch über nächste Schritte nachdenken. Aber zuerst einmal geht hin. Hier ist so ein Begriff, helft einander zurück, heißt, bring ein ausgerenktes Glied wieder zurück, zurecht. Ja? Wenn du so einen ausgerenkten Arm, kennt ihr das? Ja? Also ich traue mich da nicht ran, das wieder einzurenken. Aber ein Arzt tut das durchaus. Hier, Anja, würde ich dann sofort sagen, mach mal. Ne? Und die würde das zumindest wissen, in welche Richtung man was bewegt, was ich nicht so weiß. Auch das ist wieder ein gutes Bild. Ich muss auch wissen, wann kann ich helfen und wann soll ich lieber die Klappe halten? Ja, manchmal muss ich auch die Klappe halten und sagen, hey, da gibt's andere, die können es. Wie gesagt, ausgerenktes Glied. Ne? Ich würde mich nicht rantrauen, ich würde sofort schreien, Ärzte, komm her und so. Und ob es ihr gelingt, ist auch noch die Frage. Aber zumindest ist sie qualifizierter als ich. Das müssen wir mal ganz klar sagen. als Ärztin. So, und dieses Bild, was dahinter steht, bedeutet, manchmal sind die dümmsten Laien, meinen die größten Theologen zu sein und treten an die Seite des anderen und meinen, alles Kluge von sich geben zu können. Manchmal ist es weiser zu schweigen und Dinge auch mal laufen zu lassen. Ganz ehrlich, manchmal ist das so. Aber manchmal ist es auch wichtig und richtig, dem anderen zu sagen, du bist gerade kurz vor einem Abgrund. Wenn du jetzt einen Schritt weiter gehst, dann rutschst du in irgendwas rein, was dir nicht gut tut. Lasst uns darüber reden. Das ist damit gemeint. Das ist damit gemeint. Wenn zwei Christen miteinander reden, um Probleme zu lösen, dann brauchen wir eine wichtige Grundhaltung. Und das ist Demut. Ich möchte dem anderen dienen. Ich möchte ihn nicht beherrschen. Manchmal haben wir das in der Gemeinde ja drauf, dass wir sagen, den anderen zu beherrschen. Du musst so ticken, wie ich ticke. Du musst das so machen, wie ich es denke. Nein, wir sollen mit Demut, mit aller Liebe, mit einem sanftmütigen Geist, sagt es Luther, an die Seite des anderen treten. Jemand, der sich wie ein Elefant im Porzellanladen benimmt, kann nicht helfen. Er wird nur zerstören. Ne? An anderer Stelle sagt Jesus auch, wo zwei Blinde einander den Weg weisen wollen, fallen sie beide auf die Nase. Nein, auf die Grube heißt es da, in die Grube. Ne? Wer helfen möchte, muss also auch den Weg kennen. Er muss die Kraft haben und den Überblick behalten. Das ist die andere Seite. Denn manchmal ist es so, wenn ich helfen will, greift der andere meine Hand und zieht mich und ich habe gar keine andere Zeit mehr. Ich bin nur noch damit beschäftigt, am anderen zu helfen. Das ist genauso falsch. Ich muss den Überblick behalten. Ich muss Grenzen setzen können und sagen, lieber Freund, ich helfe dir gerne, aber nur bis hierhin. Wie oft erlebe ich das im pflegerischen Bereich, dass altgewordene Eltern ihre Kinder buchstäblich aussaugen und ihnen das Gefühl geben, du tust immer noch nicht genug für mich, mach mehr. Was bist du für eine schlechte Tochter? Das geht auch nicht. Versteht ihr? Das passt nicht. Ich muss meine Grenze kennen. Wie kann ich helfen? Wo kann ich helfen und in welcher Kraft kann ich das tun? Und bitte geht nicht über eure Kraft und über eure Möglichkeiten. Dann ist das Ausbrennen und dass man selber in den Abgrund gerät, sehr schnell da. Da müssen wir auch aufpassen. Ja? Der Helfende steht immer in der Gefahr, in den Strudel des Problems des anderen mit hineingezogen zu werden. Und das darf nicht passieren, sonst drohe ich unterzugehen. Und doch gilt, einer trage die Last des anderen. Und die Bibel redet hier von einem paritätischen Geben und Nehmen. Ich trage die Last eines anderen, aber bin ich auch bereit, dass jemand meine Last tragen darf? Ich bin ja immer so stark, ne? Ich kann ja gerne deine Last tragen, aber meine, ich bin ja stark. Und wir werden dazu ja auch erzogen in unserer Gesellschaft, stark zu sein. Da werden wir zu erzogen. Bloß keine Schwäche zeigen. Was für ein Quatsch. Wir brauchen alle auch selber mal irgendwann Hilfe. Und dafür ist Gemeinde da. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Manchmal darf ich auch nehmen. Und dann brauche ich kein schlechtes Gewissen zu haben. Weil das ist das Prinzip von Gemeinde. Geben und nehmen. Ne? Und dann mit Einfühlvermögen den Menschen ein kleines Stück des Weges begleiten. Wir tragen füreinander und voreinander eine hohe Verantwortung. Aber ich muss auch meinen Mund aufmachen und sagen, hier brauche ich jetzt mal Hilfe. Könnt ihr sie mir geben? Keiner kann in mein Herz hineinschauen, wie es mir geht. Keiner kann wissen, wo ich Hilfe brauche, wenn ich das nicht äußere. Ja? Und ich muss auch den Mut haben, einmal was zu sagen, ich brauche Hilfe. Aber dann kommt die Hilfe auch so, wie Gott sie sich vorstellt, nicht wie ich sie mir wünsche. Die Person hat sich gar nicht um mich gekümmert. Ja, vielleicht konnte sie es nicht, weil sie die Qualifikation, die Möglichkeiten gar nicht hat. Aber eine andere Person hat vielleicht die Möglichkeiten. Ja, aber die sagt mir Dinge, die mir nicht gefallen. Ja, Halleluja, dann haben wir doch genau das Richtige getroffen. Wir müssen doch weiterkommen. Oder in einer Beziehung. Und manchmal sage ich ganz bewusst, wenn ganz schwierige Fälle da sind, ich habe jetzt so einen Fall in Farmsen, ein junges Mädchen ist plötzlich krank geworden, die Eltern verstehen die Welt nicht mehr. Und dann sage ich auch, du, es gibt auch Psychologen und Therapeuten, die vielleicht mal hineingucken dürfen. Das ist für die Eltern erstmal was ganz Schlimmes. Aber ihnen dann die Angst zu nehmen und zu sagen, ich, Pastor, bin damit überfordert. Ich kann dir nicht helfen. Aber ich weiß, wo die Leute sind, die es können. Und manchmal müssen wir solche Wege gehen. Auch das gehört zu einer Gemeinde im Lastentragen mit dazu. Zu wissen, wer kann denn helfen, wenn ich es nicht kann. Das ist Gemeinde, ihr Lieben. Wie gut, ne? Und dann brauchen wir als Zweites die richtige Einstellung, wenn wir helfen. Galater 6, 3 bis 5. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Wenn ich helfen möchte, brauche ich die richtige Einstellung. Ich, Jörg Hartung, darf helfen. Aber ich bin nicht besser als der andere. Ich bin nicht klüger. Ich bin nicht geistlicher. Ich bin nur ein Mensch. Und jemand, der jetzt an die Seite eines anderen treten darf. Wie oft ist es so, dass Pastoren oder Seelsorger sagen, oh, ich bin so gut. Klopf mir doch mal auf die Schulter. Und ich helfe dir jetzt in meiner grenzenlosen Demut dir gegenüber. Was ist das für ein falsch verstandener Egoismus? Solche Leute gibt es leider auch. Meine Gemeinde, in meiner Gemeinde gibt es das nicht. Was für ein Quatsch. Und das müssen wir lernen. Vor allem, wenn wir in einer Leitung, in einer Verantwortung stehen, wenn wir in einer Seelsorgearbeit, in einer Diakonie, in einem diakonischen Werk stehen, dann muss das in Demut geschehen. Und meint ihr, unser Mutter-Kind-Haus funktioniert, weil wir so tolle Leute da oben haben? Ja, natürlich haben wir tolle Leute, darum funktioniert das. Aber es funktioniert in erster Linie erstmal, weil alle hier wirklich dienen wollen. Und weil Gott eine Menge Gnade dazu packt, dass das auch funktioniert. Und dieser Geist muss herrschen. Der von Gottes Geist geprägte Mut, dem anderen zu dienen. Das ist wichtig. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um mein Können, um mein Wissen. Es geht immer noch um Jesus Christus. Und ich muss es auch lernen, ich, Jörg Hartung, wir alle, dass wir auch Fehler machen. Und der Korrektur bedürfen. Und der andere darf mal an meine Seite treten und sagen, ey Kumpel, das war nicht so gut. Das gehört da einfach zu. Dieses Prüfen, was hier steht, ist eine Zeitform, die hier im Grundtext gewählt wird. Das heißt, immer wiederkehren, immer wieder, immer wieder. Ich darf mich immer wieder im Lichte Gottes prüfen, wie ist meine Herzensmotivation? Ist sie anständig, ist sie ehrlich? Ist sie okay? Ich muss das immer wieder überprüfen, damit ich nicht in die Gefahr gerate, überheblich zu werden. Ein dritter Aspekt, ja, das sollte ich eigentlich nicht so predigen, aber es steht nun mal im Wort Gottes, ich lese euch das, wenn ihr Lehrer habt, die euch das Wort Gottes lehren, dann sollt ihr sie darin unterstützen, indem ihr sie bezahlt. Auch Dienst am Boten Gottes. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als ich ganz, ganz junger Pastor war. Also es hat tatsächlich Gemeinden gegeben, die gesagt haben, ach, wir sind alle so arm, Pastor, wir können dir nur ein paar Schnitten Brot geben, ein bisschen Kleingeld und so weiter. Meine erste Dienststelle war ich so schlecht bezahlt und das mit 6 Kindern. Frei nach dem Motto, die Gemeinde, wir haben nicht mehr Geld oder wir haben nicht mehr Spenden aufkommen. Geld hatten die Einzelnen schon, aber sie haben es halt nicht gespendet. Und wir mussten echt sehen, wie wir klarkommen. Es war nicht leicht. Ich kann das ja sagen, haben wir an der ersten Dienststelle damals 3.100 D-Mark bekommen. Das wären jetzt 1.750 Euro mit 6 Kindern. Gut, es war eine andere Zeit. Das Geldwert war noch ein bisschen anders vor 25 Jahren als heute. Aber es war ordentlich knapp. Ordentlich knapp. Und die zweite Dienststelle, in der wir waren, war der erste Aspekt des Gemeindekassierers. Jörg, gibt es einen Tarif? Wir haben keinen Tarif. Was brauchst du zum Leben? Sag uns das mal. Das wollen wir dir gerne bezahlen. Das fand ich unglaublich anständig. Von der Gemeinde. Ja. Vor allem werden wir Pastoren dann auch mit in die Pflicht genommen, hier nicht nach den Sternen zu greifen, sondern es realistisch anzugehen. Ist ja auch vernünftig. Ja. Aber es ist wichtig, die Gemeinde lebt vom allgemeinen Priestertum seiner Laien. Ehrenamtlicher Dienst, davon lebt Gemeinde, das braucht Gemeinde. Es gibt nur einen einzigen Bereich, wo die Bibel sagt, den klammern wir mal aus, das ist der Bereich der Lehre. Weil in der Lehre muss man sich ein wenig vorbereiten, muss man ein bisschen studieren, muss man ein bisschen bewandern, muss auch mal ein Buch lesen oder mal die Meinung kennen und jene Meinung und diese theologische Position kennen. Und das braucht Zeit, dafür muss man sich vorbereiten. Und das ist der Gedanke, warum Paulus sagt, die lehren, die predigen, pack sie ein wenig zur Seite, gib ihnen die Freiräume, damit sie das in aller Ruhe vor Gott auch tun können. Das beinhaltet das Gebet, das beinhaltet die Gemeinschaft mit Gott, das beinhaltet das Nachdenken und das dann auch zu Papier zu bringen. Und dafür sollen wir freigestellt werden als Vollzeitlecke. Ein vierter Aspekt. Dienst unter Wahrung eines wichtigen Prinzips. Täuscht euch nicht, schreibt Paulus weiter. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist Gottes zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Ich habe euch hier mal was mitgebracht. Ich bin kein Landwirt oder kein Landmensch oder sowas. Ne? Oh, die ist ein bisschen angeditscht. Ich glaube, die wird nichts mehr. Aber ist egal. Ich habe hier mal eine Kartoffel und eine Zwiebel. Wenn ich die in die Erde packe, was kommt da raus? Eine Zwoffel, ne? Eine Zwoffel, ne? Die vermischen sich dann beide und dann gibt es eine Zwoffel. Ist das richtig? Ja, so viel verstehe ich allerdings auch von Landwirtschaft, dass wenn ich eine Zwiebel in die Erde packe, kommt dann eine Zwiebel wieder raus. Wenn ich eine Kartoffel in die Erde packe, kommt eine Kartoffel wieder raus. Es vermischt sich nicht. Nur wir meinen oft, dass wir unseren Lebensstil vermischen können. Sünde ist nicht so wichtig, Heiligkeit, naja, ganz nett, aber irgendwie machen wir eine Suppe draus, Gott wird das schon segnen. Nein, sagt die Bibel, macht Gott nicht. Sünde ist bei Gott immer noch Sünde. Und wenn mein Leben nicht in der Spur Gottes läuft, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es nicht in der Spur Gottes läuft. Wenn Gott auch seinen Segen abzieht und sagt, Jörg, selber schuld, sieh doch klar, wie du klarkommst. Wenn du auf der Nase liegst, musst du dich selber aus dem Sumpf ziehen. Wenn ich aber ein Leben bewusst mit Gott und unter seiner Leitung führe, dann darf ich davon ausgehen, dass Gott dieses Leben segnen wird. Dann wird er mir sinnerfülltes Leben schenken. Dann wird er mir Glück und Frieden, Freude und Barmherzigkeit und alles Mögliche schenken. Dann wird der Geist Gottes sein Werk treiben. Und vor allem, es wird ein Ergebnis geben. Ich darf dann irgendwo mal auf mein Leben zurückschauen und sagen, wow, Vater, das hat sich echt gelohnt. Du hast so viel Gutes getan. Und wenn ich heute zurückschaue auf mein Leben, dann kann ich immer nur danken, was Gott alles getan hat. Über all mein Unvermögen hinweg. Über all mein Unvermögen hinweg. Warum? Es war mir immer ein Anliegen, auf der Seite Gottes zu bleiben. Und ich habe es nicht immer geschafft. Aber ich bin immer wieder zurückgekehrt. Ich bin immer wieder zurückgekehrt. Und Gott hat das Krumme immer auch wieder gerade gemacht. Aber es gibt auch Menschen, ja, die sagen, Gott segne meine falschen Wege, danke, Amen. Ich mache das so, wie ich will. Und da muss man sich nicht wundern, wenn Gott irgendwann sagt, nein, so will ich das nicht mehr. Und solche Menschen, ich hörte das gerade, meine Frau bekam heute einen Anruf von jemandem. Und der Mann hat ihr vor wenigen Tagen gesagt, ich liebe dich nicht mehr, ich bin da mal weg. Ich bin da mal weg. Oder willst du nicht aussehen, sie ist dann gegangen, ist auch egal. Begreif sowas immer nicht, dass jemand einfach sowas wegschmeißt. Und was sind die Folgen langfristig gesehen? Wenn dieser Mann mal 20 Jahre später auf sein Leben als alter Mann zurückschaut, wird er vielleicht sagen, was habe ich damals für einen Blödsinn gemacht? Und was hat das für Folgen nach sich gezogen? Ja. Und ich wünsche mir das, dass wir das Prinzip von Saate auch für unser geistliches Leben begreifen. Kartoffeln bringen Kartoffeln und Zwiebeln bringen Zwiebeln. Es ist so. Dass wir das begreifen. Gott sieht alles in uns und kennt uns durch und durch. Wir brauchen ihm nichts vormachen. Und er möchte, dass wir ihm vertrauen. Einfach nur vertrauen. Und dann eine gute Saat legen. In unserem Leben, in allem eigentlich. Das möchte Gott. Und wenn wir diese gute Saat legen, dann wird er uns segnen. Ich garantiere es euch. Probiert es aus. Ihr werdet Gottes Segen bekommen. Definitiv. Und dann kehrt er nochmal zurück zum praktischen Bereich, Dienst auch im praktischen Bereich, 9 und 10. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf. Denn zu gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Auch wenn wir oft keine Ernten sehen, weiter säen, nicht aufhören, für Jesus unterwegs zu sein. Manchmal sieht man keine Frucht über eine lange Zeit hinweg. Hört nicht auf, lebt einfach weiter in Treue zu Gott. Irgendwann wird sich das auszahlen und belohnen. Definitiv. Wir haben 6 Kinder großgezogen. Meint ihr, das war immer leicht? Meint ihr nicht, dass wir zwischendurch auch mal Phasen haben, wo wir das alles hinschmeißen wollten? Wo ich die Schnauze buchstäblich zu sagen so gestrichen voll hatte von Gott und vom Glauben? Und dann auch noch im Dienst mit Stress in Leitungskreisen? Oh ja. Ja, das kenne ich. Aufgeben kenne ich auch. Und Gott hat immer wieder die Kraft gegeben, nicht aufzuhören, weiterzumachen. In Treue weiterzumachen. Na, sagtest du Jan-Peter vorhin zu mir. In Treue weiterzumachen. Egal was kommt. Und wenn es noch so knüppelhart kommt, in Treue zu Gott zu stehen und weiterzumachen. Dazu ermutige ich. Und Gott wird das segnen. Definitiv. Lasst uns Gutes tun. Hört damit nicht auf. Schaut auf den Herrn und lasst euch inspirieren. Wo darf ich heute Gutes tun? Wo kann ich heute einen Menschen erfreuen? Wo kann ich heute hören, was der Geist Gottes mir sagt? Vielleicht das Lächeln an der Aldi-Tipse. Egal. Ist ja schon was Gutes. Ne? Brauchen die auch mal. Ne? Der Heilige Geist wird uns die Zeichen setzen. Und noch ein wichtiges Augenmerk. Paulus sagt hier im Text, seht ihr es? Zuerst sollen wir immer unseren Blick wohin richten? Zu den Menschen, die auch mit uns zusammen glauben. Das ist der erste Blick. Und der geht immer erst in die Gemeinde. Ist deine Gemeinde geistlich gesund, können wir vieles Gutes bewegen für die Umwelt. Ist deine Gemeinde geistlich krank, wird sie in der Umwelt auch nichts bewegen können. Wir brauchen auch eine in sich starke Gemeinschaft, damit das Netz, das soziale Netz tragfähig ist für die, die dazukommen. Dass wir sie auffangen können. Das ist wichtig. Das soziale Netz lässt eine Gemeinde stark werden. Und eine starke Gemeinde ist ein starker Magnet hier im Umfeld, wo Menschen Halt finden können. Und das Prinzip Gemeindebau leitet erst, wo eine Gemeinde in sich stark und verlässlich ist, wo das soziale Netzwerk trägt, können wir wirkungsvoll nach außen wirken. Das ist der Gedanke, warum Paulus das hier so sagt. Und ganz am Ende des Galaterbriefes wendet er noch einmal den Blick zum Kreuz. Zur Mitte, Jesus Christus. Ich lese ab Vers 11. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch diese abschließenden Worte in eigener Handschrift schreibe. Die Leute, die euch zur Beschneidung zwingen, die Irrlehrer, tun das nur aus einem einzigen Grund. Sie wollen sich nicht mit der Lehre, dass nur der Tod von Christus am Kreuz uns retten kann, der Verfolgung aussetzen. Dabei halten nicht einmal sie als Verfechter der Beschneidung das ganze Gesetz. In Wirklichkeit wollen sie auch nur deshalb zur Beschneidung überreden, um damit anzugeben. Was mich betrifft, so bewahre Gott mich davor, mit irgendetwas anzugeben. Rühmen will ich mich nur einer einzigen Sache, des Kreuzes von Jesus Christus, unserem Herrn, durch das mein Interesse an der Welt gestorben ist, wie auch das Interesse der Welt an mir. Es spielt keine Rolle mehr, ob wir beschnitten wurden oder nicht. Es zählt nur, ob wir wirklich zu erneuerten und veränderten Menschen geworden sind. Und allen, die nach diesem Maßstab leben, schenke Gott Barmherzigkeit und Frieden. Ihnen und dem auserwählten Volk Gottes. Von jetzt an soll mir damit niemand mehr belästigen, denn ich trage an meinem Körper die Wunden, die zeigen, dass ich Jesus gehöre. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, meine Lieben. Amen. Und hier endet der Galaterbrief. Rühmen will ich mich alleine nur des Kreuzes. Das ist der letzte Gedanke im Galaterbrief. Und da kehrt Paulus jetzt zurück zum Zentrum. Zum Zentrum zu Christus. Wir leben, wir denken und wir handeln vom Kreuz herkommend. Ja? Weil Christus für meine Schuld gestorben ist, kann ich befreit leben und dienen. Und darum sagt er nochmals, dieses ich-bezogene Christsein gehört in die Tonne. Das brauchen wir hier nicht. Ich-bezogenes Christsein, was schwerpunktmäßig von Irrlehren ausgeht, hat nichts in einer Gemeinde zu suchen. Absolut nichts. Sie haben nicht das Kreuz zum Mittelpunkt gewählt. Ihnen geht es nicht um Christus. Ihnen geht es darum, ihre eigene Ehre zu mehren. Und uns muss es um Christus gehen und um nichts anderes. Aus dieser Gnade Gottes heraus zu leben, alles andere ist verwerflich. Und nur das zählt für Paulus. Und darum sagt er, wo Gottes Geist uns verändert, wo wir ihm immer ähnlicher werden, sind wir auf dem richtigen Weg. Und da machen wir weiter. Und das ist die Freiheit, die Christus uns schenkt. Und die soll sich dann bekanntlich in Taten der Lieben äußern. Ja? Das heißt, wo wir Veränderung erfahren, immer wieder neu, in der Blickrichtung Kreuz, sind wir auf dem richtigen Weg. Und wer das tut, da kommen jetzt zwei ganz wichtige Dinge. Das erste ist, die Welt mit all ihren Dingen wird für uns zweitrangig, weil die weltlichen und Maßstäbe nicht mehr die entscheidenden für mich sind, sondern das, wie Gott denkt, ist für mich entscheidend, aber nicht das, was in der Welt üblich ist. Ich lebe in dieser Welt, ich genieße diese Welt, ich fahre auch Auto und so weiter, aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir einmal in der Ewigkeit sind. Das Entscheidende ist, dass wir einen großen, barmherzigen Gott haben, der uns im Leben begegnet und trägt. Das ist das Entscheidende. Und es ist mir auch nicht wichtig, wie die Menschen dieser Welt denken, welche politische Meinung gerade vorherrscht. Es ist alles nicht so entscheidend. Entscheidend ist, wie Gott denkt. Und das soll mein Maßstab des Denkens werden. Wir werden auf dieser Welt nichts zurücklassen, was in irgendeiner Weise wichtig ist. Wir können auch von dieser Welt nichts mitnehmen. Nichts. In der Ewigkeit läuft das mal ganz anders. Aber was wir während unseres Erdenlebens aufs Himmelskonto eingezahlt haben, das wird Gott uns in Form von Segen zurückschenken. Hier auf dieser Erde und einst in der Ewigkeit. Und wenn Paulus sagt, ich bin der Welt gestorben, dann bezieht er das auf viel mehr. Er sagt, die Lebensumstände im Bereich der Ethik und Moral sind für mich nicht wichtig auf dieser Welt. In diesem von Satan geprägten System muss ich leben. Ja, aber es ist für mich nicht wichtig. Ich möchte nach Gottes Maßstäben leben und nicht nach Menschenmeinung gehorchen. Auch wenn mir das Benachteiligung mit einbringt. Und das hat es ja bei Paulus. Trotzdem bleibe ich ganz, ganz treu auf der Seite Gottes und verstricke mich nicht in Kompromissen. Und darum denkt und handelt Paulus vom Kreuz herkommt. Rühmen will ich mich nur einer Sache, des Kreuzes von Jesus Christus, unseres Herrn. Und dieses Kreuz bildet die Trennungslinie. Gläubige und die Welt. Und ich muss mich entscheiden, wo will ich leben. Mittendrin geht nicht, dann falle ich durch. Entweder ich bin da, Kartoffel, oder ich bin da, Zwiebel. Zwoffel gibt's nicht. Und das muss ich entscheiden, jeden Tag neu. Auf welcher Seite will ich leben? Und das Kreuz verbindet beides miteinander. Ich kann immer wieder von der einen Seite rüberkommen. Ich kann immer wieder zurückkehren zu Jesus, wenn ich mich von ihm entfernt habe. Und darum sagt Paulus, das Kreuz ist für mich das Entscheidende. Dieses Kreuz zeigt mir, was Jesus für mich getan hat. Und dieses Kreuz hilft mir, immer wieder Vergebung zu erfahren. Immer wieder zurückzukehren, dahin, wo Gott mich haben möchte. Und wenn ich noch so tief gefallen bin und noch so viel Fehler gemacht habe, ich darf über dieses Kreuz wieder zurückkehren zu Gott. Und er wird mich immer wieder annehmen, so wie ich bin, weil er mich von ganzem Herzen liebt. Das Kreuz ist die Trennungslinie. Wir dürfen als Gläubige auf dieser göttlichen Seite leben und das ewige Heil von hier und heute genießen. Auch wenn wir noch auf dieser Erde sind. Und zugleich gibt es uns eine tiefe Heilssicherheit und Lebenszuversicht. Und am Ende des Briefes fordert Paulus die Galater auf, diesen Weg auch konsequent zu gehen. Und dazu ermutige ich uns auch, dass wir diesen Weg der Gnade konsequent gehen und dann Liebe leben in der Freiheit, die Christus uns schenkt. Amen.